Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Herzlich willkommen zum Treffpunkt auf DRS1 heute Vormittag bei der Tommy Scherrer. Und diesen Mann lernen Sie jetzt dann gerade näher kennen.
Also man sieht hier gerade 1:1 das Wasser, wenn es Kraft zum Bach ausgenommen wird und wenn dann der Strom produziert wird.
Das ist ein Mini-Wasserkraftwerkbetreiber aus dem Solothurnischen. Er produziert sauberen Strom. Wie er das macht und was es braucht, bis sein Strom in den Haushaltungen aus der Steckdose fließt, zeigen wir Ihnen heute im Treffpunkt Strom.
Wir sind es alle gewöhnt, wie schnaufen. Stecker in die Steckdose, das Gerät anschalten und den Mixer, den Föhn, den CD-Player oder den Fernseher, den Computer, die Kaffeemaschine, läuft. Und das Verrückte dabei, fast niemand weiss eigentlich so richtig, woher der Strom, den es dafür braucht, eigentlich kommt, wie er gemacht wird. Und der Treffpunkt geht heute einem Weg vom Strom nach, und zwar retour. Also, wir kriechen in die Steckdose, fräsen gedanklich via Hausleitung, Starkstromleitung zurück an Ursprung, vom elektrischen Strom. Wir gehen dort her, wo er produziert wird, wo der Strom gar noch nicht Strom ist, sondern eine andere Energie, zum Beispiel Wasserenergie. Und da gibt es nicht nur die grossen Wasserkraftwerke mit den riesigen Staumauern, sondern auch in unserem Land ganz einen Haufen kleine, wirklich kleine Wasserkraftwerke, wie das vom Schreiner Manfred Gigax zu Obergerlafingen im Solothurn. Der Daniel Hitzig ist die Schreinerei aus dem vorletzten Jahrhundert und das Mini-Kraftwerk anschauen.
Da sind wir jetzt beim Oberlauf. Das Wasser, das kommt zu fliessen. Rechts davon ist die Pritsche und da, wo wir stehen, ist der Rechen, der die Reinigung vornimmt.
Die Pritsche, das ist was?
Pritschen ist eigentlich das Werkzeug, das wir brauchen zum Stauen. Dass der Bach nicht durchfließt, dass der Bach nachher durch die Turbine durchgeht, respektive Pritschen ist sehr wichtig, wenn etwas mit dem Kraftwerk ist, also das Kraftwerk kann entlasten, den Bach neben durchlassen.
Wie viel Wasser fließt da?
Da haben wir etwa im Schnitt 1200 Sekundenliter, die hier fließen. Die Staustufe ist 1,80
Meter. Das heisst, der Höhenunterschied, also wirklich der Strom macht?
Das ist richtig. Höhenunterschied 1,80 plus Menge 1200 Sekundenliter gibt dann Kraft, die wir auf die Turbine haben.
Unter uns ist der Rechen, der dafür sorgt, dass kein Dreck und keine grossen Gegenstände in die Turbine kommen. Da muss der Manfred Gigax immer ein Auge drauf haben. Sonst kommt es zu einer Störung.
Wie häufig müssen Sie das machen und schauen und putzen?
Das geht eigentlich alles automatisch. Das Problem ist, der Bach geht auch sehr, sehr weit durch den Wald durch. Und im Herbst, wenn die Blätter kommen, also ist es happig, ist es bald alle halbe Stunde, wo ich fast einen Meter Laub habe im Rechen. Ja.
Ja. Was ist da alles schon angekommen in Ihrem Rechen?
Oh, da haben wir einen Güdesack, Bildschirme, Bierflaschen, vor allem viele Bierflaschen, das ist ein riesiges Problem. Und da sehen wir auch sogenannte Dosen, Aluminiumdosen, Bier oder Mineralwasser und so. Das tut man einfach alles so entsorgen, was es nachher angehört.
Ja. Gut, dann schlage ich vor, jetzt gehen wir mal in den Maschinenraum sozusagen, oder?
Hey. Gut, dann müssen wir jetzt aussen runter. Und der ist natürlich mit einem Gefühl von 1,80 Meter gestiegen, den Stock weiter unten.
Jetzt sind wir unter der Schreinerei und was wir hier sehen, ist eine Welle, die ein grosses Rad antreibt, ein Riemen und ein kleines Rad und dort der Generator.
Das ist richtig. Hier rechts haben wir jetzt eine Francis-Turbine, eine stehende, und der Generator produziert nachher den Strom produzieren. Also man sieht hier gerade 1:1 das Wasser, wie es Kraft zum Bach ausgenommen wird und wenn dann der Strom produziert wird.
Und wie viel Strom produzieren Sie jetzt hier?
Jetzt tue ich zur Zeit so, wie es ausgeht, etwa 20 Kilowatt in der Stunde.
Jetzt gehen wir noch eins weiter, dort hin, wo wirklich geschafft wird, in die Schreinerei.
Sali.
Was für Maschinen tun Sie alles betreiben mit Ihrem kleinen Kraftwerk?
Ich tue eigentlich alles, was in der Schreinerei um ist, an Maschinen von Fräsen, Kaumaschinen, Hobelmaschinen, diverse Kleinmaschinen, tue ich alles betreiben.
Und der Strom, den Sie produzieren, das lange. Das sind ja Maschinen, die rechte Stromfresser sind. Da.
Ja, das ist richtig. Das sind Motoren, die bis zu 7,5 PS gehen und das reicht ohne Problem. Das ist ja so.
Also das heisst, etwa 5,5 Kilowatt braucht diese Maschine da.
Fünfeinhalb Kilowatt braucht die grosse Wandsäge also. Und 20 Kilowatt produziert der Manfred Gigax mit seinem kleinen Kraftwerk zu Obergerlafingen. Das, was förrig bleibt, das wird ins regionale Stromnetz von der AEK Energie AG eingespeiset. AEK, das steht übrigens für Aare-Emme-Kanal. Und genau im Einzugsgebiet von diesen beiden Flüssen ist auch der Grütbach, der im Kleinwasserwerk zu Obergerlafingen den Strom produziert. Zurück zum Manfred Gigax.
Sind Sie jetzt eine Schreinerei oder sind Sie ein Kraftwerkbesitzer?
Ganz sicher eine Schreinerei. Weil Kraftwerk ist eigentlich mein Hobby, mehr oder weniger, weil das auf dieser Liegenschaft war.
Aber es ist auch ein ökonomischer Faktor. Also Sie verdienen etwas mit dieser Einspeisung.
Das ist absolut richtig. Also das heisst, ich kann mir eigentlich, das ist mein Hobby. Und statt wie andere vielleicht für das Hobby viel Geld ausgeben, ist mein kostendeckend oder ich verdiene auch noch etwas dabei. Das ist ja so.
Um wie viel Geld geht es da ungefähr? Wie viel kommen Sie von der AEK zurück über pro Jahr?
Das ist Ökostrom und der wird also wieder erneuerbare Energie, würde ich sagen. Und das gibt 15 Rappen fürs Kilowatt.
Und das macht dann unter dem Strich etwa 20'000 Franken pro Jahr?
Das ist ja so, ja. Das ist ja so.
Aber man muss nicht meinen, der Herr Gigax, der macht hier ein grosses Geschäft.
Nein, es kommt dazu, dass jemand im Tag vielleicht eine halbe Stunde Unterhalt braucht, mit allem zusammen, mit Fetten und Rechen, Putzen und Büro. Dazu ist eine Unterhaltsstrecke von Konzession her, vom Ober- und vom Unterlauf. Die muss man unterhalten, das Bachbord pflegen und das sind Fixkosten, die sich also aufsummieren.
Eine Schreinerei mit einem eigenen Kraftwerk also und nicht etwa umgekehrt. Vor allem aber hat Manfred Gigax den Plausch an seiner eigenen Unabhängigkeit. Und vor allem ist er einer der wenigen Betriebe in der Schweiz mit einer umgekehrten Stromrechnung. Er kommt am Schluss des Jahres noch etwas rausüber.
Und zwar eben von dieser AEK Energie AG. Das ist ein Energieunternehmen mit Sitz in Solothurn, das 35'000 Haushaltungen in der Region mit Strom versorgt und auch Energieberatungen macht. Das Gespräch mit dem Bereichsleiter Strom von AEK Energie AG über die Stromleitungen, über die Wartung und vor allem auch, wie der Preis vom Strom entsteht, das gerade als nächstes.
Wer von Ihnen, der jetzt zuhört, hat Hand aufs Herz. Die Stromrechnung schon mal so richtig genau angeschaut. Wer weiss, was er eigentlich zahlt für den Power aus der Steckdose? Ich behaupte, kaum jemand weiss es, kaum jemand macht sich wirklich Gedanken. Einmal nicht so Gedanken, wie man sich macht, wenn es zum Beispiel um den Benzinpreis raufgeht oder wenn es um die SBB-Tickets geht, die auch teurer sollen werden. Der Grund, warum das beim Strom nicht so ist, ja, er ist einfach billig. So billig, dass wegen dem Portemonnaie die wenigsten wirklich sparen. Sondern die meisten sparen, wenn sie es machen mit dem Strom, weil sie an die Umwelt denken. Meine Stromrechnung, als ich angeschaut, ist ein paar hundert Franken. Das ist wirklich fast nichts, für das er sich ein Jahr lang einfach leicht Computer, Kaffeemaschine etc. alles betreiben kann. Der Strom, den der Schreiner, der Manfred Gigax, den wir vorher gehört haben, mit seinem Wasserkraftwerk produziert, der Strom wird ins Netz von der AEK Energie AG eingespeisen. Das ist ein über 100-jähriges Energieunternehmen, das im Kanton Solothurn 35'000
20'000 Haushaltungen mit Strom versorgt. Ein mittelgrosses Energieunternehmen. Und ich begrüsse jetzt bei uns den Bereichsleiter Strom von AEK Energie, den Ulrich Münch. Er ist Physiker von Haus auf. Guten Morgen,
Herr Münch. Guten Morgen, Herr Scherer.
Was kommt denn der Herr Gigax über für seinen Strom, den er euch verkauft? Wie macht sich der Preis? Wir haben es vorher gehört, irgendetwas um 20'000 Franken. Wie tut sich der Preis zusammensetzen?
Der Preis ist gesetzlich festgelegt, im Fall von Herrn Gigax, über die sogenannte Mehrkostenfinanzierung. Und da kommen dann genau diese 15 Rappen pro Kilowattstunde, die ins Netz eingespiesen werden, heraus.
Jetzt, wir Konsumenten zahlen ja dann den Strom, ein paar hundert Franken im Jahr. Was macht denn der Hauptteil vom Strompreis aus, Herr Münch? Was für Kosten müssen wir abdecken damit?
Vom gesamten Strompreis kann man sagen, ungefähr hälftig sind die reinen Energiekosten, also das, was der Herr Gigax ins Netz zum Beispiel einspeist, und dann die Netzkosten, das heißt, damit es vom Kraftwerk auch letztlich zum Konsumenten gelangt. Hinzu kommen dann noch diverse Steuern und Abgaben, die auf den Strom aufgeschlagen werden.
Die AEK Energie AG ist ja vor allem ein Energieunternehmen, wo ein Netz in seine wo ein Netz besitzt, das gehört euch. Ihr seid selber nicht Besitzer von einem Wasserkraftwerk, sondern habt Zulieferer, die euch das liefern. Was ist wichtig bei der Wartung von diesen zum Beispiel Starkstromleitungen, die wir alle kennen, mit diesen riesen Masten?
Ja, wichtig ist vor allem, dass sie nicht ausfallen, dass die Kunden immer Strom in genügender Menge und in der richtigen Qualität haben. Das ist für uns natürlich das A und O, wofür wir Tag und Nacht arbeiten.
Und was braucht es dafür? Beim Herrn Gigax haben wir gehört, der Rechner, der muss er alltag, muss er da irgendwie eine halbe Stunde lang schaffen dafür, dass er Strom produzieren kann, Material rausfiltern, damit das Wasser ungehindert fliessen kann. Bei den Starkstromleitungen gibt es das ja nicht. Was muss man da konkret für Arbeiten machen?
Also die wichtigste Arbeit ist natürlich erstmal im Hintergrund, dass man ein Stromnetz so gut auslegt, dass man auch Engpässe überbrücken kann. Sprich, wenn eine Leitung aus welchem Grund auch immer an einer Stelle ausfällt, dass man das so überbrücken kann, dass der Strom trotzdem fließt.
Und wie macht man das?
Das heißt, das Stichwort, Fachwort ist da die sogenannte N-1-Redundanz. Das heißt, dass man auch bei Ausfall von wichtigen Komponenten weiterhin Strom liefern kann.
Heißt das, es müssen irgendwelche Handwerker vor Ort gehen und so einen Bypass legen? Oder irgendwie, wie muss man sich das vorstellen?
Sehr unterschiedlich. Teilweise können wir das fernsteuern, dass wir Leitungen abschalten oder einschalten. Bei entlegeren Leitungen müssen wir aber auch vor Ort hin.
Wie lange hebt eigentlich so eine Starkstromleitung, die da über die Landschaft hineingeht?
Das ist unterschiedlich, aber durchaus sehr lange. Also je nach Komponenten 30 bis 50 Jahre circa.
Und was für Material braucht man da neben dem Kupfer? Oder ist Kupfer nach wie vor dasjenige welches?
Kupfer ist nach wie vor das hauptsächlich verwendete Material.
Gibt es kein Hightech-Material, wo man am Forschen ist, wo vielleicht noch besser leitet, wo die Verluste noch kleiner sind?
Am Forschen ist man natürlich an vielen Stellen. Ein Stichwort ist da die sogenannte Supraleitung, aber da muss man aktuell die Leitungen noch sehr stark kühlen und das ist dann der Aufwand höher als der Nutzen, den es aktuell bringt.
Herr Münch, was man ja immer sieht, das sind Vögel, die auf diesen Leitungen hocken. Warum putzt es denen keins, wenn sie dort oben sitzen?
Ja, da muss ich ja lächeln, das ist wirklich die Frage, die man oft gestellt bekommt. Um das sehr physikalisch auszudrücken, einen Schlag bekommt man erst dann, wenn man zwischen hohem und niedrigem Potenzial angeschlossen ist. Während wenn man auf einer Leitung sitzt, dann ist man nur auf einer Leitung und nicht auf zweien. Man sieht das manchmal, wenn ein Flugzeug zum Beispiel oder ein Fallschirm dort notlanden muss und dort hängen bleibt, der Mensch kommt dann auch nicht ums Leben. Gefährlich wird es erst dann, wenn die Seile am Fallschirm so lang sind, dass er mit den Füßen den Boden berührt. Dann gibt es einen sogenannten Kurzschluss und dann sieht es meistens nicht mehr so gut aus.
Ein Thema, das ich gerne mit Ihnen noch schnell anschauen wollte, Das ist quasi die Öffnung vom Strommarkt. Ab dem 1. Januar 2009 können Grosskunden, das sind Industriebetriebe zum Beispiel, den Strom vom Anbieter ihrer Wahl beziehen, dass dann der private Mensch das auch irgendwie kann. Da müssen wir noch ein bisschen warten bis ins Jahr 2014. Wie hat sich das bei euch ausgewirkt?
Bei uns hat sich das vor allem so ausgewirkt, dass wir im Hintergrund sehr stark arbeiten mussten. Das heißt, der Kunde hat es fast nur an seiner neuen Rechnung mitbekommen. Das heißt, bis vor circa 2 Jahren stand ein Preis letztlich auf der Rechnung. So viel kostet der Strom. Während man das jetzt neu aufteilen muss in Netznutzung, Energielieferung und die verschiedenen Abgaben ans Gemeinwesen beziehungsweise die eidgenössischen Steuern, die abgeführt werden müssen.
Es gibt noch ein anderes Label, das ihr anbietet. Das ist ein Öko-Label, One-to-One Energy. Da gehören 6 Wasserkraftwerke, auch das von Megigax dazu. Dann sind 3 Windkraftwerke, 5 Solarkraftwerke. Wird das genutzt von euren Kunden? 35'000 Haushalte versorgen ihr ja.
Das wird ansatzweise genutzt. Also ich würde das vorsichtig sagen, da gibt es noch Steigerungspotenzial.
Das heisst, ihr habt noch genug Ökostrom, den ihr könntet an die Leute, die das Wand beziehen, abliefern?
Wir hätten da noch genug in petto, ja.
Ich danke Ihnen herzlich, dass wir mit Ihnen haben können schnell schwätzen, das Stromnetz ein bisschen und die Strompreisbindung haben können etwas darüber erfahren und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Merci vielmals, Herr Münch.
Danke Ihnen.
Schönen Tag. Jetzt würde es uns wundern, wenn Sie die Heim bei uns zulassen, würden Sie daheim solche teureren Ökostrom kaufen, wenn Sie könnten? In gewissen Kantonen kann man sie, in gewissen Städten kann man sie, in anderen nicht. Oder machen Sie das schon? Es würde uns interessieren. Sie können uns jetzt anrufen. 0848 440 222. 0848 440 222. Oder schicken Sie uns ein Mail. Beschreiben Sie das kurz. Brauchen Sie Ökostrom? Würden Sie Ökostrom kaufen, wenn Sie dann könnten? Weil überall kommt man noch nicht über. studio@drs1.ch oder 0848 440 222.
Mehr hab ich nicht, du kannst es haben, wenn du willst, es ist es gut und es gibt noch manche, was würd nehmen, aber dir würde es geben. Die Seele ist eine kleine Bar irgendwo in dieser Stadt und ich bestelle einen Witz, ich hocke irgendwo ab, wo es Platz hat. Ich schaue ein bisschen um, wer so umeinander hockt, aber kennen du in die Mimerie innen überall. Hocke Leute hinter den Shampoos, Köbel gegen eine Frau und ein Typ, wo nippen an einem Flieh, du hängen aneinander an. Über nichts und nur ich bin allein. Hier und da wechselt das Licht, hier und da verschwinden wieder 2. Irgendwo, irgendein ist geht in den dunkelblauen Vorhang auf. Hinter dem Vorhang hat es eine Bühne, auf der Bühne steht eine Frau, die in der Unterhose irgendeine Show zeigt. Sie ist eine Schöne mit schönen langen Haaren. Und klar bin ich nervös geworden, klar habe ich getrunken. Nur mit jedem Schluck hat sie mich noch ein bisschen schöner aufgetrunken. Und nach jedem Glas Champagner hat sie gang noch eins wollen. Ich habe zahlt und zahlt, bis ich einfach nicht mehr kommen konnte. Und habe gesagt, hey, wollen wir nicht zu mir oder so? Und sie hat gesagt, ich könnte so verwöhnen. So in einer halben Stunde könnte ich kommen. Und sag mir einfach nur noch, wie viel. Sag, wie viel gibst mir, wenn ich komme. Mehr hab ich nicht, du kannst es haben, wenn du willst, es ist es gut und es gibt noch manche, was wir geben, aber die
mein Herz. Mehr an ich nicht. Du kannst es haben, du willst es, ist es gut und es gibt noch manche, was wir nehmen. Aber dir würde ich es gern. Ich schenke dir mein Herz. Mehr an ich nicht. Du kannst es haben, du willst es, ist es gut und es gibt noch manche, was wir nehmen.
Treffpunkt Strom. Wir wollen Ihnen heute zeigen, was alles passiert hinter der Steckdose. Wo wird er produziert? Wie tut sich ein Preis berechnen vom Strom? Das haben wir ab den 9 erfahren. Wir sind in einem kleinen Wasserkraftwerk, in einem Mini-Wasserkraftwerk gewesen. 30 Kilowatt ist die Produktion von dort. Ein Schreiner, der Manfred Gigax von Obergerlafinger, haben wir kennengelernt. Jetzt begrüsse ich bei uns in der Sendung die Marianne Zünd. Sie ist Leiterin Kommunikation beim Bundesamt für Energie. Guten Morgen.
Guten Morgen miteinander.
Der Manfred Gigax, den wir gehört haben, ist einer von 850 Stromproduzenten in unserem Land. Ist jetzt das viel? Ist es wenig, wenn man es vergleicht?
Es ist noch relativ viel. Es war schon mehr gewesen. es hat einen gewissen Fusionierungsprozess eingesetzt, hat auch seinen Sinn, dass sich die Unternehmen, die Kleinproduzenten zusammenschliessen, weil sie dann auch die Administration vor allem günstiger machen können.
Und das wirkt sich ja dann auch auf den Strompreis vom Konsumenten aus. Wir sind vorhin noch in Verbindung mit der AEK Energie AG, einem Energieunternehmen im Raum Solothurn, wo ein Netz selber betreibt, das gehört ihnen. Ich weiss, dass wenn es nicht viel kleine wären, sondern ein Haufen grosse, dass auch da die Kosten von der Wartung, vom Unterhalt sich senken würden und wenn dann der Markt spielen würde, am Schluss auch der Konsument weniger zahlen würde. Begrüssen Sie das vom Bundesamt für Energie, dass da die Grossen, die Kleinen schlucken?
Ja, vom Prinzip her ist sicher richtig, wenn man sich zusammenschließt, kann man Kosten sparen. Dort ist nur die Frage, wo ist so die richtige Balance, weil es braucht sicher auch regionale Anbieter in unserer kleinräumigen Schweiz, die auf Besonderheiten von der Region noch reagieren können. Es braucht nicht nur grosse.
Was sind denn regionale Besonderheiten? Was ist das konkret? Wie meinen Sie das?
Was wir im Moment haben, wir haben unterschiedliche Netzstrukturen. Dort gibt es so gewisse Schwierigkeiten, wie man sich dort zusammenschließt, wenn ein EW, ein Elektrizitätswerk, selber gar keine Netze hat oder wenn es Netze hat. Das sind so Fragen vom Eigentum. Es ist eine Frage auch von der Versorgung von abgelegenen Gebieten, die halt wirtschaftlich vielleicht nicht interessant ist für einen grossen. Also dort sind gewisse Fragestellungen, die nicht ganz so einfach sind. Darum sagen wir, es braucht beides, aber tendenziell ist es sicher besser, wenn sie sich zusammenschließen.
Kommt man eigentlich schnell eine Bewilligung über für solche Starkstromleitungen, die zum Teil ja auch die Landschaft stark verschandelt? Wenn man jetzt an Berge denkt, zum Beispiel, wo riesige Leitungen drüber gehen, oder Flächen, die dann zugebaut werden mit diesen riesigen Leitungen und diesen Masten?
Ja, das ist heute das Problem mit diesen Bewilligungen. Die Starkstromleitungen, die heute existieren, die sind zum Teil 40, 50 Jahre alt. Man muss sie ausbauen. Die sind auf einen Stromverbrauch von vor 50 Jahren ausgelegt gewesen. Und wenn man sich vor Augen führt, seit 1950 hat sich der Stromverbrauch in der Schweiz versechsfacht. Das bedeutet einfach ganz klar, die Strukturen längen nicht mehr und man muss sie ausbauen und jetzt kommen die Netzbesitzer mit ihren Projekten und stossen überall auf Widerstand. Es will niemand eine zusätzliche Leitung oder noch einen höheren Mast in seiner Umgebung. Wir haben zum Teil Projekte, die seit den 70er Jahren projektiert sind und immer noch nicht realisiert sind, ehrlich, dass man sich das vor Augen führt.
Heißt das, Frau Zünd, die Leitungen müssen dicker werden, dass mehr Strom durchfließt, oder heisst das, man muss das Ganze abbrechen und einfach grösser machen?
Das bedeutet beides. Einerseits tun wir viele Leitungen von 220 kV auf 380, also auf Höchstspannung, ausbauen. Das bedeutet, dass Masten zum Beispiel müssen höher werden, weil der Abstand muss grösser sein zu Bäumen, zu Siedlungen. Und andererseits brauchen wir auch dickere Leitung im Sinne von breiter, es muss mehr Strom durchfließen. Also die Kapazität muss erhöht werden. Es braucht vielleicht eine zweite Leitung, die parallel läuft. Es braucht eine Verstärkung vom Bestehenden. Also wir haben da beide Fälle.
Da gibt es den Landschaftsschutz, den Heimatschutz, der muss berücksichtigt werden, auch die Erkenntnis im Zusammenhang mit Elektrosmog, wo ja ganz stark aufgekommen ist in den letzten 20, 30 Jahren, dass wenn man dort, wo man wohnt, eine Starkstromleitung hat, allenfalls die eine oder andere Auswirkung hat davon. Also das ist ein ziemliches Problem. In dem Fall geht es dann nicht, ohne dass man mehr Leitungen hat, ohne dass man ausbaut. Ist nur schon das ein Nadelöhr, wenn man an die Stromversorgung vielleicht in 30, 40 Jahren denkt.
Wir sind heute schon an der Kapazitätsgrenze. Wenn der mit der Swiss Grid redet, die unser Hochspannungsnetz verwalten und betreiben, gehört man dort also Sachen, dass man jeden Tag gefährliche Situationen hat, die zu Blackouts führen könnten. Das sind Tatsachen. Also wir sind heute schon am Anschlag und der Stromverbrauch wird tendenziell weiter steigen.
Jetzt ist es so, das Schweizer Stromnetz ist nicht in sich geschlossen. Wir gehören da zu den EU-Staaten, zum EU-Raum, zum europäischen Raum. Wie ist die Anbindung als europäisches Netz, wenn man es jetzt vergleicht, Ausland-Schweizer Netz?
Wir haben eine sehr starke Anbindung an das europäische Netz. Die Schweiz war Keimzelle vom europäischen Verbundnetz. Und insofern gehen durch unser Land sehr viele Leitungen. Hat auch den Zusammenhang damit, dass Italien selber wenig Kraftwerke hat. Die können ihren Strombedarf nicht selber decken, brauchen viel Import. Und viel von diesem Strom fließt durch unser Land nach Italien. Wir sind Stromdreischiebe, ganz eine wichtige Stromdreischiebe von Europa.
Das heisst, man kann es ein bisschen vergleichen wie mit dem Verkehr, mit der Strasse, mit der Schiene, die Schweiz, das Durchgangsland, Nord-Süd-Verbindung, ganz eine wichtige Sache.
Absolut, im Moment noch ist es so. Wir stehen im Moment in Verhandlungen mit der Europäischen Union. Die hat mittlerweile eine Strommarktliberalisierung durchgeführt. Wir sind dort erst am Anfang. Die EU hat auch Pläne für einen Netzausbau. Das wird ganz massiv investiert darin. Und wir versuchen jetzt, in dem, dass wir ein bilaterales Abkommen mit der EU abschließen, dort können dabei sein. Sonst könnte es passieren, dass die Schweiz abgehängt wird von dem europäischen Stromnetz.
Ist es eigentlich auch eine Aufgabe vom Bundesamt für Energie, dafür zu sorgen, dass irgendwann einmal überall die gleichen Steckdosen sind, dass man nicht den Adapter mitnehmen muss und in gewissen anderen Ländern mit dem eigenen Gerät einfach nicht in die Steckdosen reinkommt?
Das ist jetzt nicht die primäre Aufgabe
von uns. Aber ein Haufen Leute ärgern sich über das.
Für das gibt es Normorganisationen und das ist sicher auch immer wieder ein Thema.
Wo wird denn so etwas gelöst? Normorganisationen? Welchem Parkett?
Das sind extra Organisationen, die sich nur mit Normen, mit Standards auseinandersetzen. Das ist jetzt mal so historisch gewachsen. Denken, dass mit dem können wir eigentlich relativ gut leben. Also wenn das jetzt das grösste Problem ist, das wir in der Stromversorgung haben, dann können wir uns glücklich schätzen. Und
beim Schienennetz hat man es ja auch hergebracht, dass man überall mehr oder weniger die gleiche Spurbreite hat. Mehr oder weniger, sagen Sie, schauen mit Kreuzeln an.
Ja, also mehr oder weniger würde ich auch eher auf weniger setzen. Also auch dort haben wir unterschiedliche Systeme, und wo man unterschiedliche Energieversorgung auch hat. Das ist zum Beispiel von Schweiz auf Italien ab, ist das also nicht gerade so einfach.
Gut, merci vielmals. Wir haben als nächstes die Reaktion aus unserer Hörerschaft. Wir haben ja gefragt, wer bezieht Ökostrom, wer würde gern, wenn er dann kennt und was für Erfahrungen macht man damit. Das werden wir uns als nächstes anhören im Treffpunkt Strom.
Lots of Asbury said to me, though we spend our lives in isolation, guttled round by the emerald sea, no fear shall we know. Look away, look away, look away to the lamplit square at the ebb of May. Look away, look away, look away for our survival. Lord Salisbury takes his time, the government sits in contemplation. All is ordered and in its prime, no fear shall we know. Look away, look away, look away to the fog-bound ship in the icy bay. Look away, look away, look away for our survival. On the mantelpiece is a silver clock, and it counts the hours and they won't turn back. The evening sets and the room forgets the day that went before. And through my window, iron wheels on a cobbled muse, you will know changes soon. Lord Salisbury reads the news, puts the paper on the table. Many paths will be ours to choose, no fear shall we know. Look away, look away, look away to the fleets of steel and the waves of grey. Look away, look away, look away for our survival. She lingers still like the fading ring of a distant bell. And Oscar Wilde in his prison cell laments a brighter day. And in some window, a red flag flies in a meeting room. You will know changes soon. Lord Salisbury said to me, though we spend our lives in isolation, guttled round by the emerald sea, no fear shall we know. Look away, look away, look away to the lonesome cry of the modern day. Look away, look away, look away for us.
survivor.
Ohne Strom könnten Sie diese Sendung nicht hören. Ohne Strom könnten wir nicht senden. Ohne Strom geht gar nichts in unserem Land. Aber das wissen wir, da sind wir uns klar. Der Treffpunkt Strom schaut heute hinter die Kulisse oder hinter die Steckdose. Wir haben jetzt in den nächsten paar Minuten die eine oder andere Reaktion aus unserer Hörerschaft. Ich begrüsse den Arthur Scherer. Guten Morgen, Herr Scherer.
Ja, guten Tag miteinander. Grüezi, Herr Scherer. Entschuldigung, Anton ist der Vorname.
Anton, habe ich Arthur gesagt. Meine Schrift ja. Wieder. Ich hätte müssen Arzt werden von dem her. Also, wir haben ja gefragt, unsere Hörerinnen, wer bezieht Ökostrom, aus welchem Grund, was macht man für Erfahrungen damit? Bei Ihnen ist es seit 4 Jahren der Fall.
Ja, richtig, ja.
Was ist der Grund gewesen?
Ah, ganz einfach, weil wenn Ökostrom angeboten wird und schlussendlich der günstigere Strom ist, wie der jegliche Atomstrom, wenn man die Entsorgung anschaut, ist es fast ein Muss.
Wie viel mehr zahlen Sie im Vergleich zu vorher?
So genau kann ich das effektiv nicht sagen, weil ich sage einfach, wir nehmen Strom und dadurch, ich jetzt ein bisschen mehr zahle dafür, bin ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger im Brauchen. Dass ich mehr einfach dementsprechend an die Glühlampe montieren und. Aber effektiv, das ist gar nicht so der Haufen ausgemacht im Endeffekt. Aber wir haben ganz gezielt gesagt, wir leisten uns das. Nicht, dass ich sage, wir sind ein Kapitalist wie ein Grosskapitalist, sondern A, es wird angeboten, B, es ist die Stromlieferung, die wir an und für sich selber können zahlen können. Und auch wenn wir gestorben sind, haben wir nicht noch ein Entsorgungsmaterial, das umliegt. Also von daher, dass man einfach ein bisschen mehr zahlt für etwas, was Sinn macht.
Das heisst, es ist gar nicht so wegen dem Portemonnaie, sondern Sie fühlen sich besser, wenn Sie Energie beziehen via Strom.
Ja, weil an und für sich, eben, erstens einmal ist es sinnvoll, dass man auch in das investiert und man muss nicht nur immer davon reden, sondern mitmachen. Ich habe zum Beispiel auch Anteile gezeichnet im Bündnerland von einem Bündner Oberland gibt es ein Kraftwerk, Wasserkraftwerk, wo ATLG, wo man dort zeichnen konnte, das habe ich auch gemacht, aus dem Grund, weil, dass man Erfahrungen sammeln kann und dass das effektiv insgesamt vielleicht dann das gleich auch günstiger wird für alle, weil der Atomstrom ist jetzt vielleicht billig, aber er ist immer noch zu teuer mit der gesamten Gesundheit und allem zusammen. Das ist eine Bombe.
Danke Ihnen, Herr Scherer.
Für die ganze Welt ist das eine Bombe.
Das wenn wir heute auch anschauen, diskutieren, beide Seiten zu Wort kommen lassen. Ich danke Ihnen, dass Sie angerufen haben. Merci vielmals.
Schönen Tag
auch, Herr Scherer. Die Marianne Zünd ist ja bei uns Kommunikationschefin vom Bundesamt für Energie. Sättige Kunden finden Sie ja sicher toll, oder? Würde ich jetzt mal annehmen.
Natürlich, also wenn sich die Leute bewusst mit ihrem Stromkonsum auseinandersetzen, dann begrüßen wir das sehr. Einerseits, was das Produkt, das ich kaufe, anbetrifft, also dass mehr erneuerbare Energien auch gekauft werden, nachgefragt werden. Und andererseits, dass man sich Gedanken macht, wie kann man vielleicht ein bisschen weniger Strom brauchen, indem man zum Beispiel eben LED-Lampen oder Energiesparlampen braucht.
Das ist ein Aspekt vom Vier-Säulen-Prinzip vom Bund, wie man den Stromengpass in Zukunft
anpacken will. Das sind sogar 2 Aspekte.
Sind sogar zwei. Ja. Wir schauen die 4 Säulen dann noch im Einzelnen ganz genau an, in dieser 2. Stunde. Wir werden jetzt noch jemand anderem Gelegenheit geben, bei uns in der Sendung zu erscheinen. Und zwar ist es der Werner Henki. Guten Morgen, Herr Henki.
Guten Tag, Herr Scherer.
Wir haben ja über den Ökostrom geredet. Und Jawohl. Wer bezieht und was man für Erfahrungen macht. Sie haben noch keinen, gell, Sie?
Hören Sie, wir haben im Elektrobirsek offeriert das. Das ist unser Stromversorger im Birsek. Jetzt meine Frage ist einfach klipp und klar, wie tun die jetzt unterscheiden von Ökostrom und Atomstrom?
Da meinen Sie die Energieunternehmen, oder? Wie weiss man, wenn man Ökostrom kauft, dass Ökostrom aus der Dose rauskommt?
Ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, da fragen wir doch einfach gerade. Wir fragen Dorothea Tiefenauer, Leiterin Kommunikation vom Verband Schweizer Elektrizitätsunternehmen, VSE. Guten Morgen an dieser Stelle, Frau Tiefenauer.
Guten Morgen.
Was können Sie dem Herrn Henki für eine Antwort geben? Wie merkt man das, wenn man Ökostrom kauft, dass es auch Ökostrom ist?
Ja, man merkt es nicht unmittelbar an der Stelle.
Steckdose selber, sondern konkret tut man mit dem Beitrag, indem man sagt, man unterstützt Ökostrom, dass man investieren in Produktion, in Ökoproduktion. Das heisst also konkret, die Elektra Biosec wird mit den Beiträgen, die hier zusätzlich gezahlt werden, über die einzelne Stromrechnung investieren in neue erneuerbare Energien.
Heisst das von dir von aus, ist technisch nicht möglich, dort, wo Ökostrom produziert wird, den so zu leiten, dass er beim Werner Henke aus den Steckdosen rauskommt?
Richtig. Da erlaubt das auch, oder ist es einfach nicht möglich, physikalisch.
Also, gut, danke vielmals. Bitte? Aber das ist das, was mir jetzt einfach mal redet. Man redet und man redet einen Haufen. Aber als ich jetzt eben aus meiner Steckdose Ökostrom habe, kann ich mir nicht vorstellen.
Das wäre dann so, wie wenn das Licht ein bisschen grün wäre, oder?
Jawohl, es müsste einfach jawohl, eine andere Farbe haben. Ja.
Glauben, dann, Herr Henke.
Jetzt die LED-Lampe, mhm. Ich habe auch umgestellt. Ich schaue, dass ich weniger Strom brauche und weniger Strom brauche. Aber ich habe diese Lampe eine schlechte Erfahrung gemacht.
Nämlich?
Da stehen sie drauf für, weiss Gott, wie viele Stunden brennt die Lampe und mir putzt eine nach der anderen.
Dann müssen Sie zurück zum Hersteller und müssen reklamieren.
Das müssen Sie machen, ja. Das
und zwar rühren Sie die ja nicht fort, ja. Notieren Sie sich, wie lange das sie brennt hat und ja. Dann können Sie zeigen, so auf dem Cover steht, weiss ich wie viel, 1000 Stunden und bei mir ist es nach 200 Stunden fertig gewesen.
Jawohl, oder nicht einmal, ja.
Dann kommen Sie es ersetzt über.
Also, ich weiss nicht, habe ich es jetzt recht verstanden, der Strom, also Ökostrom, zahlt man ein bisschen mehr, aber es ist ein Haufen, wo der Strom herkommt. Und ja,
also, das haben Sie richtig verstanden.
Aber in der Leitung kann man ihn einfach nicht unterscheiden, oder?
Sie müssen sich das so vorstellen, Sie zahlen mehr, unterstützen damit die Ökostromproduktion, aber Sie wissen nicht genau, woher der Strom kommt. Haben Sie denn das Vertrauen zu den Energieunternehmen, dass wenn Sie das machen, dann tatsächlich solcher Strom produziert wird mit Ihrem Geld?
Ich glaube schon, also das sollte man dann schon haben. Also ich begrüße zum Beispiel Mont Soleil, wo sie jetzt so viel Windkraftwerke machen. Da ist auch eine Gegnerschaft dahinter, wo man sagt, das ist wüst. Für mich laufen die Räder dort oben, es sind jetzt 20 Windräder auf dem Mont Soleil und ich bin viel dort oben und das läuft also wunderbar.
Und
das
ist
ich sehe da nicht, dass man das verbieten sollte, dass man solche Windräder aufstellen kann.
Herr Henke, danke herzlich.
Ist gern geschehen.
Schönen Tag, wünsche ich Ihnen.
Wünsche ich Ihnen auch, danke.
Marianne Zünd vom Bundesamt für Energie. Es ist ja nicht verboten, oder, solche Windräder aufzustellen, aber es braucht eine Bewilligung.
Das braucht eine kantonale Bewilligung oder kommunale Bewilligung, je nachdem. Und ansonsten ist es nicht verboten. Man muss dort einfach das Verfahren durchmachen. Man muss dort die Auflagen, was Umwelt anbetrifft, Lärmemissionen anbetrifft, durchmachen. Und am Schluss gibt es vielleicht sogar eine kommunale Abstimmung, ob man es ja, ob es machen kann.
Das ist also eine erste Runde mit unseren Hörerinnen, mit unseren Hörern, die auf den Ökostrom reagiert haben. Es gibt Fachleute, wir gehen einen Schritt weiter gedanklich, es gibt Fachleute, die sagen, ohne Kernkraftwerk, ohne Atomstrom laufen wir in einen Versorgungsengpass rein, sind sogar schon drin. Und es gibt Fachleute, die sagen, wir können ohne Kernkraftwerk unsere Energieversorgung sicherstellen. Wir können, wenn wir wollen. Das Argument für eine Stromversorgung ohne Kernkraftwerk gegen das Argument für eine Stromversorgung mit Atomstrom, das bieten wir im Treffpunkt. Und dann nach den 10 Nachrichten. Der Treffpunkt fragt in dieser Stunde, wie soll die Zukunft von der Stromversorgung in der Schweiz aussehen? Braucht es dazu ein Atomkraftwerk oder geht es auch ohne? Zwei Fachleute legen jetzt gerade ihre Argumente auf den Tisch bei der Tommy Scherrer und freue mich auf eine knackige Diskussion.
Your kisses ring.
Treffpunkt, es ist 7 ab 10 Uhr, wir reden über den Strom und in den nächsten paar Minuten geht es um den Stromversorgungsengpass, wo wir in den nächsten Jahren drin hineinlaufen, sagen ein Haufen Fachleute. Eine entscheidend wichtige Frage ist, wie lösen wir das Problem? Mit oder ohne Kernkraftwerk? Im Kanton Bern gibt es am 13. Februar eine sogenannte Konsultativabstimmung mit der Frage, ob man ein neues Kernkraftwerk bauen soll. Das Resultat von dieser Abstimmung hat also nur beratenden Charakter. Entschieden wird noch nichts damit. In unserem Land gibt es von den Kernkraftwerken her gesehen Beznau 1, 2, Gösgenleib statt Mühleberg. Die kommen so langsam an ihre Altersgrenze und wollen jetzt in den nächsten paar Minuten das Argument für eine Stromversorgung ohne Kernkraft und das Argument für eine Stromversorgung mit Kernkraft einander gegenüberstellen. Haben eingeladen Dorothea Tiefenauer, Leiterin Kommunikation vom Verband von der Schweizer Elektrizitätsunternehmen, VSE. Guten Morgen nochmal, Frau Tiefenauer.
Guten Morgen.
Wir haben Sie schon gehört. Und neu dazu in der Runde ist der Professor Urs Mundwiler von der Agentur für erneuerbare Energie und Energieeffizienz, AEE mit der Abkürzung. Er ist, das kann man sagen, ein Pionier in Sachen Solarenergie, Photovoltaik, hat einmal ein Unternehmen geführt. Ja, Zukunft in unserem Land mit oder ohne Atomkraftwerk, Herr Mundwiler, Sie haben noch nicht gehört, kann man sicherstellen ohne Atomkraftwerk?
Ja, das kann man, das zeigen ja die Länder um uns herum. Österreich hat gar keine Kernkraftwerke, Deutschland will keine mehr haben. Und wenn wir schauen, wo der Strom heute herkommt, sehen wir, wir haben sehr viele Möglichkeiten, wie wir Strom herstellen können. Strom ist wahrscheinlich die universellste Energieform, die wir überhaupt haben. Wir können das mit thermischen Kraftwerken produzieren, Öl, Gas, Kohle oder Atom. Aber wir haben heute auch viele andere Möglichkeiten, wo wir mit mechanischer Energie, Wind, Wasser oder mit Elektronik, mit Photovoltaik können Strom herstellen. Ich denke, wir haben einen grossen Mix. Das ist ein bisschen wie beim Mehren. Man kann selber wählen, was man will. Und wir denken, wir sollen gerade Zukunft wählen und auf die neuen erneuerbaren Energien setzen, weil das ist sowieso Zukunft.
Die machen ja im Moment in unserem Land unter 5% von der Stromproduktion aus. Der Grossteil ist Wasserkraft und dann relativ mit kleinem Abstand 40% sind Atomkraftwerke. Wie sollen wir denn das auffahren?
Ja, Wasserkraft gehört natürlich eigentlich dazu. Das ist schon unsere Basis. Aber die Idee ist sicher, dass man jetzt auf die neuen Erneuerbaren geht, so wie das in Europa ja auch gemacht wird. Und zwar wesentlich mehr, als wir das in der Schweiz machen. Und es ist jetzt ein bisschen die Frage, wie schnell will man vorwärts gehen. Ich denke, wenn man schnell vorwärts gehen will, sollte man Energiearten wählen, wo man wenig Probleme mit Bewilligungen hat. Also Wind ist wahrscheinlich problematisch, Kleinwasserkraftwerk, vor allem wenn man kritische Standorte sucht. Ich denke, am schnellsten geht es, wenn man auf Sonne setzt.
Dorothea Tiefenauer, das klingt doch überzeugend, was der Herr Mundwiler da gesagt hat.
Das klingt überzeugend. Der Strommix, der besteht im Moment in der Schweiz schon wesentlich aus Wasser, aus rund 54% Wasserkraft, aus 40% Kernenergie und aus Resten neuer Erneuerbaren. Und jetzt für die nächsten paar Jahre geht es ja darum, dass man weiss, es braucht mehr Strom, die Wirtschaft wächst, die Bevölkerung wächst in der Schweiz und den Bedarf, die Nachfrage gibt es irgendwie zu decken. Da gibt es einerseits Möglichkeiten, dass man in Wasserkraft noch ein bisschen investiert, aber das wissen wir, in der Schweiz sind Grenzen gesetzt. Wir haben Kernkraft, da haben wir konkret die Kernkraftwerke, die jetzt neu eigentlich gebaut werden sollten, weil die relativ schnell können erstellt werden, wenn man Bewilligungsverfahren entsprechend schnell durchführt. Und dann eigentlich die Grundlast gibt, wo man die Basis von der Erzeugung in der Schweiz sicherstellt. Man sollte unbedingt auch weiter in neue Erneuerbare investieren. Konkret, wie vorher der Mundwiler gesagt hat, wir haben 2% neue Erneuerbare. Davon ist ein grosser Teil Abfall. Und wenn man dann noch schaut, was Resten ist, Biomasse, Sonne, vielleicht eine Geothermie, die aber noch wirklich in der Forschung ist, und Wind, da wird investiert, aber rein das Potenzial von der Schnelligkeit, wie man da von Promille, wo man im Moment hat, auf Prozent oder auf 30-40% soll kommen, das ist schlichtweg in den nächsten 20 Jahren nicht möglich mit normalen wirtschaftlichen, also finanziellen Mitteln.
Herr Mundwiler, Sie sagen, das ist möglich. Warum sagen Sie, es ist möglich?
Na gut, ich bin ja nicht nur Professor Photovoltaiker, Fachhochschule in Burgdorf, ich bin auch noch Unternehmer gewesen, bis vor ganz kurzem, bis immer noch ein bisschen. Das Unternehmerherz schlägt noch stark. Und da schauen wir, was die anderen machen. Wir sind zwar in der Schweiz weltweit führend gewesen im Bereich von der erneuerbaren Energie, vor allem von Sonnenenergie. Die kostendeckende Einspeisevergütung ist in Burgdorf erfunden worden. Und das ist das Modell gewesen, wieso das die Photovoltaik weltweit den Durchbruch geschafft hat. Viele brauchen das, nur wir in der Schweiz, die das nicht richtig anwenden. Und wenn wir jetzt schauen, was wir...
Was tun wir falsch anwenden?
Eben, wir haben eine kostendeckende Einspeisevergütung mit einem Deckel. Also wir geben zwar eine Förderung, aber sagen, die dürfen dann nicht zu viel machen. Das ist, wie die Handbremse angezogen ist. Wenn wir jetzt schauen, was das geht, wenn man die Handbremse löst, können wir in Deutschland schauen. Pro Kopf der Bevölkerung würden wir ungefähr 400 Megawatt bauen, wenn wir so viel bauen wie im 2009. Letztes Jahr haben die Deutschen schon doppelt so viel gebaut. Und wenn wir jetzt mit 400 Megawatt pro Jahr würden bauen, also nicht mehr als die Deutschen vor 2 Jahren, dann hätten wir nach 8 Jahren bereits den Strom vom Atomkraftwerk Mühleberg, so wie es heute läuft, ersetzt.
Sind dann die Elektrizitätsunternehmen, die Sie dafür da bei uns sind, die, die Handbremse anziehen und das andere nicht zulassen, was der Herr Mundwiler jetzt propagiert?
Nein, gar nicht. Es ist eigentlich das Umgekehrte der Fall. Aber konkret zur Photovoltaik ist zu sagen, schauen Sie heute voraus, da in Zürich ist bedeckt, also die Sonne scheint zwar, aber die wird nicht lange, um das Radiostudio allein zu füllen, dass wir genug Strom haben. Da ist konkret das Foto, dass die Sonne eigentlich nur 1000 Stunden in der Schweiz genutzt werden kann, 42 Tage. Ja, was machen Sie am Rest? Also wenn wir jetzt die ganze, wenn wir jetzt so viel investieren würden, hat man vor allem im Sommer hat man Strom über Photovoltaik, aber konkret im Winter, da fehlt es.
Also es geht darum, die Stromspitzen, die sich ergeben, weil wir Menschen uns benehmen, wie wir uns benehmen und gewisse Momente haben, wo wir all zusammen viel Strom brauchen, die kann man, wenn man Sonnenenergie einsetzt, Herr Mundwiler, dann eben nicht abdecken, weil es immer noch das Problem gibt, dass man den Strom nicht speichern kann. Wegen dem gibt es ja die Pumpspeicherwerke, wo man dann den Strom in Form von Wasser speichert und dann wieder runterlassen kann und Strom daraus machen, wenn man ihn braucht. Wie lösen wir das Problem mit der Photovoltaik?
Also Frau Diefenauer hat schön das Problem erklärt. Wir verstehen gar nicht, wie die Sonnenenergie funktioniert. Wenn wir Sonnenenergie ins Netz einspeisen, sind wir im Prinzip nichts anderes als Bauern. Wenn wir heute zu einem Bauer gehen und sagen, du hast ja heute gar keine Herdöpfel produzieren, würde der lachen und sagen, die sind eigentlich im Keller vom Sommer. Und genau so müssen wir mit den erneuerbaren Energien arbeiten. Sonnenenergie kommt vorwiegend im Sommer. Die Frage ist jetzt, gibt es eine Winterenergie? Mhm. Jawohl, die gibt es. Wir haben Windenergie. Wir haben grosse Überschüsse von Windenergie, die werden entstehen in Zukunft. Die werden Stromabnehmer suchen in ganz Europa und wir werden in Zukunft billigen Windstrom importieren. Wir könnten ein bisschen selber produzieren, aber ich denke, bis wir das gemacht haben, werden wir sehr günstigen Windstrom aus dem Ausland bekommen. Das ist eben wie im Markt. Wir kaufen saisonal ein und so unser Menü decken.
Es gibt zwei Ängste, Frau Diefenauer, die Menschen haben. Das eine ist, wir haben zu wenig Strom, die Wirtschaft geht in ein Loch rein, wir alle leiden darunter. Das ist die eine Angst, die man hat, wo man auch immer wieder als Argument gehört von den Befürwortern von Kernenergie. Und die andere Angst, das ist die von den Menschen, die sagen, es gibt weltweit noch kein Endlager für Atomabfall. Das wird im Moment in Würlingen wird's zwischengelagert, aber weltweit gibt es noch kein einziges Endlager für Atomenergie, das ist doch ein Riesenproblem.
Also die Tiefenlagerproblematik, das ist vom Bundesrat mittlerweile anerkannt, dass man da die nachhaltige die Lösung hat, also dass man das konkret, man hat Opalinuston gefunden, wo über 1 Million Jahre genau gleich geblieben ist und in diesen Erdschichten, da kann man die radioaktiven Abfälle lagern.
Aber das passiert nicht.
Es ist ein Verfahren, das im Moment wo sehr, sehr demokratisch durchgeführt wird in der ganzen Schweiz. Die Bevölkerung kann lokal und regional sehr intensiv mitreden. Das passiert aktuell. Sagen vielleicht noch zum Tiefenlager oder zu den Abfällen. 2/3 sind von Kernkraftwerken. Der Rest, 1/3, ist aus Forschung, Industrie und Medizin. Also jeder, der Krebstherapie zum Beispiel hat, tut auch Abfall indirekt produzieren.
Mhm. Aber man sagt euch jedem Kind, du denkst, bevor du handelst. Und beim Atomkraftwerk, wir Erwachsene schaffen es nicht. Wir haben eine Energie, die zwar sauber ist, CO2-neutral, aber ein riesiges Problem mit dem Abfallbestand.
Also vielleicht mal noch von der Grösse zu reden. Konkret in den letzten 50 Jahren ist der Abfall von der Menge, das sind 100'000 Kubikmeter, also in etwa die Grösse von der alten Bahnhofhalle im Zürich HB, von dem Abfall reden wir. Und jetzt reden wir diskutiert man ja, wie wollen wir in Zukunft in den nächsten paar Jahren die Stromversorgung sicherstellen. Und da ist über Kernkraft gibt es sicher noch ein bisschen weiteren Abfall. Aber wir haben das Problem schon jetzt. Also man kann das nicht einfach wegdiskutieren, dass man da nicht die Lösung in dem Sinn fertig schon hat. Aber das Verfahren läuft und ich denke, da ist man in der Schweiz, da haben wir die Sicherheit, dass das sicher und qualitativ sehr gut gelöst wird.
Es gibt auch den Photovoltaik, Herr Mundwiler, sogenannte graue Energie oder versteckte Energie, nämlich in der Produktion von diesen Solarzellen, wird auch CO2 produziert. Da kann man ja nicht einfach nur sagen, Solarenergie ist sauber und CO2-neutral.
Ja, das ist richtig. Zuerst muss man natürlich investieren, bevor man kann produzieren und konsumieren. Bei den Sonnenzellen ist es so, dass es je nach Technologie etwa 1 bis 2 Jahre braucht, bis der Sonnenstrom die Energie, die es bei der Produktion braucht, wieder zurückzahlt. Wir können mit neuen Technologien noch drunter gehen, aber wenn man weiss, dass eine Solarstromanlage 30-jährig wird, sieht man, das ist ein fantastisches Verhältnis. Also das Problem kann man sagen, das ist technisch gelöst.
Danke Ihnen beiden, dass Sie die Argumente mal so weit auf den Tisch gelegt haben. Sie bleiben bei uns. Wir haben in ein paar Minuten die Leiterin Kommunikation vom Bundesamt für Energie, wo eigentlich das Nadelöhr ist und dort sollte ja eigentlich auch die Weiche gestellt werden, in welche Richtung geht es, wie stellt die Schweiz ihre Stromversorgung in Zukunft sicher. Das Gespräch mit Ihnen dann geht als Nächstes.
Siento fatal.
Wir haben vor ein paar Minuten den beiden Vertretern zugelassen, die einerseits die Stromversorgung in der Schweiz befürwortet oder so mit Argument unterwegs sind, dass sie sagen, nur mit Kernkraftwerk können wir die Stromversorgung sicherstellen. Auf der anderen Seite haben wir den Herrn Mundwiler gehabt, der sagt, es geht auch ohne Kernkraftwerk, auch wenn wir den Strom verbrauchen, den wir jetzt verbrauchen, mit neuen, erneuerbaren Energien. Jetzt bei uns, Sie haben sie schon kennengelernt, wenn Sie seit dem 9. dabei sind, die Marianne Zünd, Leiterin Kommunikation vom Bundesamt für Energie. Jetzt haben wir dort Argumente gehört, Sie haben auch zugelassen. Und der Bund hat ja eigentlich ganz eine wichtige Aufgabe, sich Gedanken zu machen, wie die Zukunft von unserem Land in Sachen Stromversorgung soll gesichert werden.
Genau.
Was sagt denn der Bund, mit oder ohne Kernkraftwerk?
Ja, der Bund sagt mit erneuerbarer Energie und zwar zu 100%. Jetzt ist einfach die Frage, wann? Ab wann können wir das machen? Mhm. Und das ist etwas, wo wir dran sind, in unseren Studien anzuschauen, was müssen wir machen, was haben wir für Massnahmen, die wir einführen müssen und in welchem Zeithorizont können wir das umsetzen? Das ist die grosse Frage.
Geben Sie uns mal so einen ersten Wurf, was für einen Zeithorizont fasst man da?
Wir reden von nach 2050, wo wir so langsam in die erneuerbare Welt eintreten können. Das tönt lang, aber das bedeutet ganz klar, dass wir heute die nötigen Weichenstellungen machen müssen, dass wir heute die richtigen Entscheidungen müssen fällen, in Technologien investieren, in Innovation investieren und eben auch in Sensibilisierung von den Stromkonsumenten.
Macht man das, die Weichen stellen? Und wer macht das?
In der Schweiz ist es so, dass die Energiewirtschaft für die Energieversorgung zuständig ist. Wir vom Bund aus müssen die richtigen Rahmenbedingungen dafür schaffen. Das ist das, was wir probieren. Aber alles, was wir bringen, unterliegt einem Realitätscheck durch unsere direkte Demokratie. Also wir wüssten vielleicht schon, was wir für Massnahmen müssen machen. Wir wissen auch, wann dass sie müssten umgesetzt werden. Aber wir können einfach auch nicht nur aufgrund von unseren Ideen, von unseren Modellrechnungen politische Massnahmen durchsetzen. Für das haben wir ein Parlament, das entscheiden muss. Für das haben wir ein Volk, das entscheiden muss.
Werden da Gespräche geführt hinter den Kulissen, jetzt nicht im Parlament, sondern von Fachleuten, Bundesamt für Energie, die zu diesen Energieunternehmen gehen und mit denen ein Gespräch suchen?
Absolut. Also die Perspektive, die sogenannte Energieperspektive, die wir machen, aufdatieren, das ist ja nicht etwas, was wir da hinter verschlossenen Türen vor uns herrechnen, sondern das sind Sachen, die wir besprechen mit den Stromunternehmen, mit den Konsumentenorganisationen, mit Umweltschutzorganisationen. Das soll ja eine breite Abstützung erfahren, wenn man mit solchen Sachen kommt.
Urs Mundwiler, den wir vorhin gehört haben, von der Agentur für erneuerbare Energien und Energieeffizienz, da eine Anmerkung dazu?
Ja, ich denke, bei der Weichenstellung ist wichtig, dass man auch Leute, die mit diesen Technologien umgehen können. Und da ist auch die Ausbildungslandschaft Schweiz gefordert. Das war echt der Grund gewesen, wieso dass ich gefunden habe, dass ich nach über 1000 montierten Solarkraftwerken in die Ausbildung gehen könnte. Weil ich sehe, das braucht ja viel mehr Zeit. Und ich bin dort schon pensioniert oder im Altersheim, bis die langsam nachher sind. Und das Ziel von mir ist eigentlich, dass ich die Leute, die Chefs von diesen Elektrizitätswerke, die im 2050 am Ruder sind, dass die bei uns zu Burdorf sind, dass sie Basics können. Genau. So wie übrigens auch der Direktor von AEK, der ist nämlich auch zu Burdorf ausgebildet worden.
Und mindestens einmal daran geschnuppert hat und so ein Solarpanel selber raufgeschraubt hat und in der Hand hat. Um das geht's.
Das ist richtig. Also wer bei uns in der Vertiefungsrichtung ist, der kennt sich gut aus.
Genau. Der Mensch will das, was er macht, begreifen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Gehen wir zurück zum Bund, das Vier-Säulen-Prinzip, wo die Energie soll sicherstellen in Zukunft. Das ist das eine, darüber haben wir schon geredet, Grosskraftwerk. Und das ist bis ins Jahr 2050 mit Atomkraftwerk gemeint. Und ab dann sagt man, könnte man das vielleicht loslassen und auf die erneuerbaren Energien setzen. Dann ist ganz ein wichtiger Punkt in dem Vier-Säulen-Prinzip Strom sparen. Stichwort 2000-Watt-Gesellschaft. Zürcherinnen und Zürcher haben zu dem schon Ja gesagt. Jetzt sagen Sie uns mal, Frau Zünd, was bedeutet das im Alltag? Ich habe gelesen, man kann nicht einmal mehr pendeln. Also ein Auto liegt schon gar nicht mehr drin, aber man kann auch mit dem Zug nicht regelmässige Stunde pro Tag hin und her pendeln.
Ja, wenn man das ganz knallhart nach physikalischen Werten anschaut, sind 2000 Watt, bedeutet, dass ihr am Tag könnt, 20 Stunden aneinander Staubsaugen
Und das mache ich nie.
Die restlichen also, vier Stunden könnt ihr dann liegen.
Ja, genau.
Aber das ist einfach, dass ihr so ein Gespür bekommt, wie viel oder wie wenig Energie das ist. Und wir reden von 2000 Watt, das ist dann nicht nur der Strom. Dort ist eben dann auch der Treibstoff dabei, die Heizung ist dabei. Es ist also wenig. Und das ist das, was heute durchschnittlich die Weltbevölkerung zur Verfügung hat an Energie. Es ist eine Vision.
Ist es eine Illusion?
Es ist keine Illusion, es ist eine Vision. Aber die liegt recht weit in der Zukunft. Aber so als Zielpunkt, weil das ist wie beim Autofahren, man muss möglichst weit vorher schauen, dass man nie einen anschlägt. Also ist das sicher ganz eine geeignete Vision.
Mhm. Herr Mundwiler, was sagen Sie zu dieser Vision?
Das ist eine Vision, wo ich denke, es ist sinnvoll, dass man so ein Ziel setzt. Das ist ein bisschen wie wenn ein Sportler sagt, der Olympiasieger werden will, dann muss er natürlich ganz gezielt trainieren und richtig an die Zeck, weil er einer der Besten sein will. Das kann man machen und gerade Zürich ist ein gutes Beispiel. Ich habe den grössten Kunden, den wir bei uns in der Solarfirma hatten, den Kunden aus der Stadt Zürich, und wir haben schon 2000 Watt Gebäude gemacht, also wo man vom Konzept das gemacht hat. Wenn man nachher in die Mobilität gehen will, braucht es mehr Energie, dann denke ich, dann muss man von den Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren weggehen, die sind zu wenig effizient, dann muss man elektrisch werden. Also wir werden in Zukunft auch mehr elektrische Verbraucher haben, weil sie effizienter sind und weil sie keine CO2 erzeugen. Und dann braucht es ungefähr 10 Quadratmeter Solarfläche und dann kann man mit einem Elektrofahrzeug pendeln.
Genau, und dann kommt wieder der Heimatschutz und sagt, die Panels dürfen nicht aufs Dach etc. Die Geschichten, wo wir auch schon viel gehört haben. Dorothea Tiefenauer, ich wollte Sie auch schnell fragen, Leiterin Kommunikation vom Verband Schweizer Elektrizitätsunternehmen VSE. Illusion, das, was Frau Zünd gesagt hat, ist eine Vision, die 2000-Watt-Gesellschaft.
Es ist sicher eine Vision, langfristige Perspektive, das muss man haben. Konkret, einfach auf den Strom abgemünzt, heisst das, am Schluss braucht man mehr Strom. Man spart zum Beispiel, man ersetzt eine Heizung, eine Ölheizung heute und tut eine Wärmepumpe rein, die dreimal effizienter, dreimal besseren Wirkungsgrad hat. Konkret braucht man Strom. Das sind einfach Fakten, die schlussendlich für die Energieeffizienz sehr gut sind, aber auf den Stromverbrauch natürlich dann mehr und mehr zuschlagen.
Jetzt haben wir zwei Säulen von der vier schnell angeschaut. Das sind Grosskraftwerke. Das ist das Thema Strom sparen. Jetzt gibt es noch die dritte Säule von der vier. Das sind die erneuerbaren Energien. Auf was setzt jetzt da der Bund genau? Ich habe gelesen, Fachleute sagen, Geothermie sei die erneuerbare Energie. Andere sagen Solar, Windkraftwerke. Auf was setzt der Bund?
Es ist prinzipiell nicht die Aufgabe vom Bund, zu sagen, was die richtige Technologie ist.
Aber das heisst ja Bundesamt für Energie. Genau. Also muss man sich ja Gedanken machen, welches die günstigste
Idee ist. Unser Job ist einfach Versorgungssicherheit im ganz breiten Sinn. Was sich durchsetzt technologisch, das wird Zukunft zeigen. Wir möchten Ziel einfach erneuerbar. Und das kann Solar sein. Es gibt auch ein gewisses Potenzial, das wir in der Schweiz haben. Es kann Windenergie sein, da haben wir sicher auch ein Potenzial. Geothermie hat man vor ein paar Jahren, noch vor Basel, wo es Erdbeben hat ausgelöst, sehr viel Potenzial zugemessen. Setzt man immer noch, aber ein bisschen vorsichtiger. Also dort redet man heute noch, dass bis zu 20% vom Strombedarf durch Geothermie könnte gedeckt werden. Aber das braucht noch Entwicklung, das braucht noch 20 Jahre, 30 Jahre, das weiss man nicht so genau.
Der vierte Punkt ist die Energie im Zusammenhang mit der Aussenpolitik. Im Moment ist es so, dass wir mehr verdienen, weder dass wir ausgeben, wir exportieren und importieren Strom, je nachdem, ob er billig oder ob er teuer ist oder die Spitze abdeckt werden oder nicht. Aber es ist ein Plus am Schluss, DUS, wenn man die Bilanz anschaut. Was heisst denn das auf die Karte von der Aussenpolitik setzen, wenn es um Energie geht?
Bei der Energie sind wir auf Kooperation angewiesen. Und dort reden wir ja nicht nur vom Stromverbrauch. Die Strategie, die vier Säulen, beziehen sich auf den gesamten Energieverbrauch. Wir brauchen Kooperationen. Im Strombereich kann man das echt schön zeigen am europäischen Verbundnetz, wo wir ein wichtiger Teil sind, Stromdrehscheibe in Europa. Und dort, ganz klar, das kann man physikalisch beweisen, je grösser das System ist, je grösser, besser vermascht, vernetzt so also Stromübertragungsnetz sein, desto sicherer ist es für alle beteiligt. Also es liegt in unserem vitalsten Interesse, dort Kooperationen zu suchen und dort aber auch unseren Beitrag zu leisten.
Wichtig ist auch dort wieder der Gedanke von der Vernetzung. Wir sind nicht allein, sondern tun die Energieversorgung miteinander zusammen koordinieren und sicherstellen. Ja, merci vielmals. Jetzt wollen wir Sie daheim wieder aktivieren. Wir wollen Sie daheim fragen. Sie haben jetzt diesen drei Vertreter zugelassen. Was sagen denn Sie daheim? Wo stehen wir in 30, 40 Jahren?
Was glauben Sie? Welche Energie setzt sich durch bis in 40, 50 Jahren? Wo liegt die Lösung im Energieproblem? 0848 440 222, das wäre die Nummer. 0848 440 222. Oder ein Mail, auch sehr willkommen, studio@drs1.ch.
Riding on the city of New Orleans, Illinois Central, Monday morning rail. 15 cars and 15 restless riders, 3 conductors, 25 sacks of mail. All along the southbound Odyssey, the train pulls out at Kankakee and rolls along past houses, farms, and fields. Passing trains that have no name, and freight yards full of old black men, and the graveyards of the rusted automobiles. Good morning. Sons of Pullman porters and the sons of engineers ride their father's magic carpets made of steel. And mothers with their babes asleep rocking to the gentle beat, and the rhythm of the rails is all they feel. Good morning. I'll be gone 500 miles when the day is done. Nighttime on the city of New Orleans, changing cars in Memphis, Tennessee. Halfway home, we'll be there by morning. Through the Mississippi darkness, rolling down to the sea. But all the towns and people seem to fade into a bad dream, and the steel rail still ain't heard the news. The conductor sings his songs again, the passengers will please refrain. This train got to disappear in rail. Be gone 500 miles when the day is done.
Wir haben vor ein paar Minuten gefragt, was denken Sie daheim, wo uns jetzt zuhören? Der Treffpunkt kümmert sich heute ums Thema Strom, Stromversorgung. Wie wird er produziert? Was machen wir in Zukunft? Braucht es Kernkraftwerk oder können wir in Zukunft ohne Kernkraftwerk unsere Energieversorgung sicherstellen? Wir haben jetzt in den nächsten paar Minuten Hörer, Hörerinnen bei uns, die sich geäussert haben oder die sich jetzt äussern. Zum Beispiel der Hans, der Stefan Sutter, Entschuldigung, Herr Sutter. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Schädel.
Ja, was glauben denn Sie? Was ist die zukunftsträchtige Energiequelle, wie wir Strom produzieren?
Also das ist sicher mal in erster Linie mal die Sonnenenergie. Da wird jetzt auch geforscht für die Speicherung und dann alle anderen erneuerbaren Energien dazu. Aber das grösste Atomkraftwerk oder die grössten sind Verschwendung. Wenn wir die Verschwendung in der Schweiz von 30-35% endlich einmal würden wegbringen, dann hätten wir schon zwei Atomkraftwerke, die wir nicht brauchen.
Also Sie meinen, jeder von uns, der nicht genug spart?
Ja, und eben auch, sagen wir, die Läden. Also ich gehe natürlich überall schauen, in diesen Grosszentren. Überall, da wird den ganzen Tag Licht brennen, auch in den Schaufenstern. Die Nacht brennen, sämtliche Lampen habe ich jetzt zwar ein bisschen etwas fertig gebracht, dass man die löschen. Also überall Kirchturmbeleuchtungen, Sportplatzbeleuchtungen, wo einfach, wenn es Sonne ist, werden die einfach angeschaltet. Also es gibt nichts, wo nicht verschwendet wird.
Herr Sutter, das gehört doch zu unserem Lebensstil, zu unserer Kultur. Meinen Sie, wir sollen so quasi uns zurückentwickeln?
Nein, das heisst, darum dürfen wir nicht sagen, sparen. Du sagst, ja, dann mag ich es nicht kommen. Nein, es geht um Verschwendung, wo wir einfach nicht brauchen, in dem Sinn.
Tun Sie dann sparen, Herr Sutter, Sie
ja.
Persönlich?
Jawohl, wir tun selber in unserem Holzenergiehaus, Solarhaus, tun wir selber Strom erzeugen. Wir haben überall Sparlampen. Wir brauchen also die Hälfte von einem anderen Haushalt und leben sehr gut damit.
Haben keine Eiszapfen an der Nase im Winter,
nein,
in der Wohnung?
Nein. Das ich nicht. Mal schauen.
Ja, sehr gerne. Schicken Sie uns ein Bild, dann können wir das irgendwie noch uns zu Gemüte führen. Ich danke Ihnen herzlich, Herr Sutter.
Bitte, bitte.
Schönen Tag noch.
Ebenfalls, alles Gute.
Danke, merci. Herr Mundwiler, Sie von der Agentur für erneuerbare Energie und Energieeffizienz, ist es tatsächlich so, wie viel Potenzial liegt im Sparen?
Ja, das ist richtig, was der Herr Sutter sagt. Das ist ungefähr das, was wir könnten sparen. Das macht übrigens auch die Industrie, die sagt, 30% liegt drin. Die ABB macht grosse Inseratenkampagne zu diesem Thema. Und das ist etwas, was jeder machen könnte. Es ist natürlich schwierig für die Leute, wie genau kann man sparen an den Stromverbrauch. Das ist also so in kleinen Portionen. Aber man kann auch beim Bundesamt für Energie schauen, was man machen kann bei Stromverbrauchern. Oft haben die Leute noch Stromverbraucher alter Techniken, die man gescheiter ersetzen würde. Oder wir haben auch Techniken, wo man könnte die Energie anders erzeugen könnte. Beispielsweise haben wir in der Schweiz ja sehr oft eine elektrische Warmwasseraufbereitung. Und das ist etwas, was man heute umbauen
sollte. Boiler meinen Sie
genau,
da damit?
Genau, den Boiler. Das hat heute einen Sonnenkollektor aufs Dach. Denn wenn die Sonne scheint, sollte man keinen Strom brauchen.
Dorothea Tiefenauer vom Verband der Schweizer Elektrizitätsunternehmen. Da müssen Sie eigentlich keine Freude haben, wenn die Leute sagen, wir könnten 30% vom Stromverbrauch einsparen.
Doch, absolut. Weil im Moment, man braucht immer mehr Strom und sozusagen alle Elektrizitätsunternehmen unterstützen das auch.
Aber das geht doch ans Geld. Und ein Elektrizitätsunternehmen ist ein Wirtschaftsunternehmen, das Geld verdient mit dem Strom.
Geld verdienen ist ein Thema, aber wir haben wie fast allen Elektrizitätsunternehmen hat es Energieberatungsstellen. Die gehen zu den Kunden und beraten konkret, wie kann man das effizienter nutzen, wie kann man Strom sparen im Haushalt, in der Industrie. Und das wird sehr intensiv genutzt.
Hat es in der Autowirtschaft gegeben, wo die Autofirmen zum Teil beteiligt waren, sind, gibt es heute noch an der Erdöl produzierenden Firmen und die haben Wert darauf gelegt, dass die Autos viel Benzin verbrauchen, damit sie sehr viel verkaufen. Das ist in der Zwischenzeit nicht mehr so, aber man könnte ja bei einem Energieunternehmen auf einen ähnlichen Gedanken kommen.
Ja, das Energieunternehmen oder die Energiewirtschaft in der Schweiz hat den Auftrag, Stromversorgungssicherheit sicherzustellen.
Vom Bund ist der Auftrag?
Vom Bund, von der Bundesverfassung selbst schon. Und da tut natürlich auch die Stromwirtschaft alles selber auch dazu beitragen, dass man auch in Zukunft genug Strom hat. Und da ist Sparen natürlich ein Punkt dazu.
Wo ihr ganz klar befürwortet von eurer Seite. Gut, dann haben wir bei uns in der Sendung auch noch den Urs Egger. Guten Morgen, Herr Egger.
Guten Morgen, Scherr.
Sie haben die Thematik von der Endlagerung vom Atommüll.
Richtig, das ist der letzte Punkt, aber ich kann den gerade zuerst bringen. Mhm. Und vor allem, ich sage immer, wie Sie schon angetönt haben, die Atomenergie ist eine saubere Sache, das stimmt. Aber was mich eigentlich frage, wir können alle unser Hauskehricht, kann man in der Kehrichtanlage verbrennen und das wird mit Rauchgasanlagen wird das gefiltert. Mhm. Warum kann man eigentlich den Atommüll nicht sauber verbrennen?
Ja, da fragen wir doch Frau Tiefenauer von
der... Warum? Weil Endlager ist doch, das ist nur mehr, ein Verschieben, ein Verlagern vom Problem.
Fragen wir Sie doch schnell, wahrscheinlich braucht es unglaublich viel Energie, oder?
Es braucht sehr viel Energie und praktisch ist man an Forschungen, an intensiven Themen wie Kernfusion und Transmutationsforschung, aber man hat einfach die Lösung noch nicht, dass man in den nächsten 5 Jahren, in den nächsten Jahren schon kann sagen, ja, man könnte das einfach so verbrennen.
Wer? In der Forschung ist man schon.
An der Forschung ist man
weltweit. Ja, weil ich habe das noch nie gehört. Es wird nur von Endlager oder Zwischenlager geredet. Dass man das wirklich kann entsorgen, das wäre für mich eigentlich die Lösung. Ich glaube, der würde kein Mensch gegen Atomenergie sein.
Macht Ihnen das viel Sorgen, Herr Ricker?
Ja, eigentlich schon. Und für mich sind die sinnvollsten Alternativenergien, wie schon erwähnt ist, die Sonne. Die Wasserkraft ist von mir aus gesehen nicht unbedingt das Idealste. Ich meine,
warum denn das nicht? Die Schweiz ist das Wasserschloss von Europa und wir haben unglaublich viele Stauseen und die Wasserkraft ist das Sauberste, was es gibt.
Es ist das Sauberste, was es gibt, da haben Sie recht. Aber denken Sie mal an die Tier- und Pflanzenwelt, die darunter leidet.
Aha. Oder? Okay.
Gut. Das ist dann mein Punkt, oder?
Da sagen aber ein Haufen Menschen, dass ich mir doch noch einen Tick wichtiger, weder vielleicht die Pflanzen- und Tierwelt. Was sagen Sie zu dem Argument?
Nein, der Mensch ist nachher gekommen, Pflanzen und Tiere sind vorher gewesen.
Aha. Ist auch ein Gedanke wert, auf jeden Fall.
Richtig.
Herr Ricker, herzlichen Dank.
Jawohl.
Bringt uns gerade ins Nachdenken hier im Studio.
Freut mich. Das ist gut. Eine tolle Sendung.
Ja, merci vielmals.
Wiederhören.
Wiedersehen, Herr Ricker, wiederhören. Und wir haben ganz einen Haufen Mails auch im Verlauf dieser Sendung schon bekommen. Der Marc Schindler, Produzent vom Treffpunkt, hat das ein oder andere bei sich jetzt.
Ja, es sind jetzt vor allem, habe ich die Mails rausgesucht, wo es auch darum geht, was die Leute denn so denken in 20, 30 Jahren. Und es ist ganz klar, dass von den Mails, von der Menge, nehme ich jetzt einfach mal, ist Sonnenenergie und Windenergie, wo die Leute das Gefühl haben, das wird sein in Zukunft. Und in dem Zusammenhang ist dann auch noch so bei zwei Mails so drinnen von wegen, warum tut man nicht auf alle Hausdächer einfach Photovoltaikanlagen? Warum ist das nicht möglich? Dann wäre doch das Problem gelöst. Das sind jetzt 2-3 Mails, die in die Richtung gehen. Das bewegt die Leute.
Fragen wir doch den Solarexperten, den Herrn Mundwiller, warum macht man das nicht? Das ist eigentlich auf der Hand liegend, oder? Die Dächer bestehen, wir müssen nicht einmal etwas umbauen, zack, drauf, so wie es sieht es jetzt auch nicht aus. Da sind natürlich ein Haufen andere Leute anderer Meinung, aber wenn man so ein riesen Problem muss bewältigen, wie Szenario, die Wirtschaft könnte das Loch abgehen, unsere ganze Wohlfahrtsgesellschaft geht das Loch ab, dann müssen wir da in den sauren Äpfel beißen, dass es vielleicht nicht mehr so schön aussieht, wenn man die Energie sicherstellen kann, Herr Mundwiller.
Genau, und wenn wir da zum Studio raus schauen, sehen wir gar keine Photovoltaikanlagen. Und solange wir keine sehen, muss man sagen, da haben wir wahrscheinlich noch gar kein Energieproblem. Bei den Leuten, die Photovoltaikanlagen bauen, so wie die Frau Gutknecht aus Mossendorf, ist es natürlich so, da hat man dann nicht das Gefühl, das sieht nicht gut aus, sondern es gibt die das schon haben, das Moderne, das Neue, und die anderen haben es eben noch nicht. Bei den neuen Häusern wird man natürlich vermehrt die Solaranlagen gerade aus Teil vom Dach machen, nur schon aus Kostengründen, denn das Ziel ist natürlich auch, dass der Solarstrom immer günstiger wird.
Eine Frage, die sich da stellt, oder? Wir haben vorher den Herr Ricker gehabt, der sagt, Natur ist ihm sehr wichtig, das muss man respektieren. Hat uns gerade schnell zum Nachdenken gebracht. Da gibt es andere Leute, die sagen, das Ästhetische ist mir sehr wichtig, das kulturelle Erbe von all diesen Gebäuden, das muss man auch berücksichtigen. Also es ist eine unglaublich vielschichtige Diskussion, die man da führt, wenn es um die Energie geht. Man kommt sofort in die verschiedensten Lebensbereiche hinein. Jetzt, Herr Mundwiller, wenn doch das so ein Problem ist, ist man da nicht dran, das Visuelle von diesen Solarzellen irgendwie können so anzupassen, dass sie vielleicht nicht mehr so auffallen, nicht spiegeln und nicht stören auf einem Dach?
Ja, das hat man gemacht, das sind die dachintegrierten Anlagen, aber es gibt natürlich auch die Leute, die sagen, ich will, dass man sieht, dass ich etwas habe. Quasi ein Statement für eine Welt von morgen, dass man sieht, das ist ein fortschrittlicher Mensch. Also das haben wir häufig bei Kunden und bei institutionellen Kunden, Schulhäuser, Bauern oder Einkaufszentren, Firmen, die wollen sogar noch ein Display, wo man genau erklärt, wie viel produziert jetzt die Anlage, genau. Die sieht man oft gar nicht, wie viel CO2 wird eingespart. Ich bin, als ich mit dem Tram hierher gefahren bin, am Buchegplatz vorbeigefahren, dort hat es zwei grosse Photovoltaikanlagen, die ich dürfen bauen. Das wisst ihr gar nicht, obwohl ihr gerade das Büro nebendran habt. Und dort unten müssen wir jetzt ein Display machen und sagen, die hier oben, die heisst schon.
Mhm. Das haben wir mal gehabt, wenn es mir recht ist. Oder mal so ein Digitalanzeige gehabt, wenn es mir recht ist, wo das gezeigt hat. Ja, genau. Also, wir machen Folgendes. In ein paar Minuten fragen wir, was bringt es, wenn wir in der Schweiz allenfalls, da haben wir jetzt darüber diskutiert, neue Stromproduktionswege gehen, klimaneutral, nachhaltig Strom produzieren, wenn doch die Welt um uns herum mit den grossen Player USA, China Energie verschwendet, das gehört man, liest man immer wieder, und ein grosser Teil davon auch nicht nachhaltig und nicht klimaneutral produziert wird. Vom Strom, Stichwort Kohlekraftwerk, also die kleine Schweiz im grossen Verbund von der Welt und sicher noch das eine oder andere Mail dazu. Schauen wir noch schnell von der kleinen Schweiz in die grosse Welt raus. Wenn es um die Energieversorgung geht, jetzt haben wir darüber diskutiert, dass wir ziemlich viel machen in unserem Land, um die Energieversorgung sicherzustellen und die klimaneutral zu machen. Bundesamt für Energie haben wir erfahren, Zeithorizont 40, 50 Jahre in diesem Rahmen. Und dann will man auch vom Bund her ohne Kernkraft können auskommen. Jetzt ist einfach die Frage, wir geben uns Mühe, Hörer, die uns angerufen und gemailt haben, die sagen, wir sparen, ja, wir wollen 2000 Watt Gesellschaft etc. Aber was nützt denn das, wenn die Welt um uns herum völlig anders funktioniert, Herr Mundwiler, als Solarexperte?
Ja, die Welt funktioniert nicht völlig anders. Wenn wir China als Beispiel nehmen, China tut 3/4 von allen thermischen Sonnenkollektoren, also Wärme machen, produzieren vor der Welt und gerade selber brauchen. Und die Sonnenzellenpreise sind massiv gesunken, weil die chinesischen Sonnenzellenproduzenten auf den Markt gekommen sind. Und das nützt uns auch wieder, weil die produzieren nämlich zum Teil mit Schweizer Maschinen. Wir haben ein Spin-off der Fachhochschule Bern in Biel. Die Firma Sputnik, die Solarwechselrichter herstellt, ist eine der grössten Solarwechselrichterfabriken der Welt. 98% ist Export. Die bauen jetzt ein neues Werk im Bötzinger Moos in Biel für 500 Mitarbeiter. Also das nützt uns etwas, wenn die anderen etwas machen.
Jawohl, aber ein Aber, oder? Weltweit gibt es einen Haufen Kohlekraftwerke. Ich glaube 40% oder wie viel das ist vom Strom werden mit Kohlekraftwerken, also CO2-Bomben, die da aufgehen, produziert. Das kann man doch nicht befürworten.
Das ist richtig, das tun wir auch nicht befürworten. Darum muss man auch schauen, dass man die CO2-Kompensationsmechanismen hat, damit dort die Preise raufgehen, damit man immer mehr erneuerbare Energien kann bringen.
Frau Zünd vom Bundesamt für Energie, eben, die kleine Schweiz, oder, die vielleicht auf die Welt ausstrahlt, bringt es etwas, wenn wir das machen? Hat das Signalwirkung? Oder wie sehen Sie das? Wie schätzen Sie das ein?
Die Schweiz ist ein wichtiger Player. Wir sind ein Know-how-Träger, die unser Wissen in die Welt austragen. Also wir können dort etwas bewirken, vielleicht nicht mit der Kilowattstunde, die wir da hin und her schaufeln, aber mit unserem Wissen. Und was man muss sich klar sein, es ist eine Energierevolution weltweit im Gang. Wir reden ja nicht nur vom Strom, wir reden auch von den fossilen Energien. Gerade Erdöl ist absehbar, geht das langsam zu Ende. Also Kohle wird sicher noch
Peak
ganz,
Oil,
ganz...
Peak Oil, sagt man dem, man weiss, man hat genau die Spitzen überschritten, es geht langsam hin und ab.
Richtig, und da reden wir von ein paar Jahrzehnten nur noch. Kohle wird wichtig bleiben, aber gerade dort brauchen wir eben neue Technologien, dass man saubere Kohle-Technologien kann verwenden kann.
Ein wichtiger Aspekt, der verschiedentlich per Mail bei uns in der Sendung gelandet ist, ist der vom Vertrauen, wenn es um den Ökostrom geht. Man zahlt ein bisschen mehr, postet damit Ökostrom, weiss dann aber nicht, weil man schmeckt ihn nicht, man sieht ihn nicht, er hat keine Farbe, ob der Strom, der aus der Steckdose rauskommt, dann tatsächlich, Marc Schindler, Produzent vom Treffpunkt, Ökostrom ist. Das ist das Problem für viele.
Ja, also gerade der Peter Sutter nimmt sogar gerade das auf mit den Kohlekraftwerken, oder? Also wenn er jetzt den teureren Strom zahle, für so ein Label zum Beispiel, sei er ja dann trotzdem nicht sicher, ob sein Strom dann nicht doch aus so einem dreckigen Kohlekraftwerk käme und wie wir das können verhindern. Und es geht sogar noch weiter, der Robert Urfer schreibt zum Beispiel, er wisse ja dann nicht wirklich, was jetzt die Unternehmen, die Elektrizitätsunternehmen tatsächlich mit dem Geld machen. Also er hat ja keine Kontrolle. Und dann ist noch der Herr Beat Zahner, der sagt, das Thema sei so abstrakt, dass er das Gefühl hat, wir wollen uns da einfach so ein bisschen freikaufen. Man zahlt ein bisschen mehr für das, aber eigentlich wird ja trotzdem viel Dreck produziert. Also das Misstrauen oder ich weiss auch nicht, einfach zu wenig Vertrauen, um das zu machen, das scheint da
das zu sein. Das ist da, Frau Zünd, oder? Aber es ist ja so, dass ihr das vom Bund kontrolliert. Wie macht ihr das?
Ganz genau. Es gibt die Kontrolle von den Herkunftsnachweisen. Es wird bei jedem Unternehmen nachgeprüft, kommt der Strom wirklich aus den Quellen, die sie da angeben. Also da kann man als Konsument beruhigt sein. Einerseits wird das auf unserer Ebene kontrolliert, andererseits gibt es für die bestimmten Stromprodukte wie Nature Made beispielsweise, gibt es die Organisationen, die das rausgeben, die Zertifikate, die das auch nochmal kontrollieren. Also da könnt ihr wirklich beruhigt sein.
Ein Problem, das wir in der Schweiz auch noch haben, in Sachen Fachwissen und Ingenieure. Wir haben das Problem in der Ausbildung. Seit wir nämlich die Wasserkraft, das Potenzial total ausgenutzt haben, interessiert sich fast niemand mehr oder nur noch wenig in der Schweiz für das Ingenieurwesen, das in diese Richtung geht. Und schnell im Vergleich, allein in Deutschland gibt es 30 verschiedene Studienrichtungen, wo man in Sachen erneuerbare Energien kann ergreifen kann. Bei uns in der Schweiz gibt es gerade mal eine Studienrichtung. Auch ein riesen Problem, Herr Mundwiller, von der Solar Energie.
Das ist richtig. Die Ausbildungsstätten sind jetzt gefordert, entsprechende Studierichtungen auch anzubieten. Die Leute suchen das nämlich. Wir haben sehr viele Junge, die gerne in die Technik einsteigen wollen, aber die fragen sich natürlich, gibt es Technik mit Sinn? Wo kann ich das studieren? Und darum müssen wir jetzt entsprechende Studiengänge anbieten. Wir bieten das heute schon im Elektrotechnikstudium an, Fachhochschule Bern. Dort gibt es die Vertiefungsrichtungen. Und wenn man in die Solarfirmen geht, dort sieht man bis zum Chef der Firma Sputnik, die kommen alle von uns.
Frau Tiefenauer vom Verband der Schweizer Elektrizitätsunternehmen, woher nehmen denn die Fachleute, wenn sie im Moment in der Schweiz nicht greifbar, nicht vorhanden sind?
Ja, wir müssen natürlich die auch zum Teil leider aus dem Ausland nehmen oder zurück. Es hat dort gute Fachleute, die wir noch finden können. In der Branche, in den grossen Stromunternehmen finden wir mittlerweile schon noch Leute. Aber auch Thema Ausbildung, also bei den Netzelektrikern konkret, Leute, die effektiv auch sich im Netz auskennen, da brauchen wir in der Schweiz weiter Lehrlinge. Also jeder, der da etwas machen möchte in diese Richtung, auch Strom, hätte da eine Chance.
Findet auch eine Stelle. Nachher. Kein ja. Problem. So, ich danke Ihnen drei ganz, ganz herzlich fürs engagierte Diskutieren. Ihnen daheim für die Mails, für die Telefon, die Sie geschickt haben. Das war der Treffpunkt Strom.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.